Herzlich willkommen zum Erlanger Stadtgeflüster. Heute sind wir mal unterwegs, also mobil. Wir sind im Erlanger Rathaus. Und zu meiner Linken begrüße ich natürlich Till Stürmer. Guten Morgen.
Hallo da draußen und ja, toll, dass wir hier sind.
Und wir haben heute einen Studiogast und da freuen wir uns sehr drüber. Hallo Dr. Florian, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute mit bei uns dabei bist.
Ja, hallo und auch herzlich willkommen im Erlanger Rathaus.
Ja, wie ihr gerade schon ein bisschen rausgehört habt, wir haben jetzt vorher ausgemacht, dass wir bei unserem bisherigen auch Du bleiben. Also alle da draußen, wundert euch nicht, wenn wir jetzt heute den Oberbürgermeister mit Du ansprechen und ab und zu mal vielleicht auch Flo sagen. Aber wir haben uns darauf geeinigt zu dritt. Und
solange niemand Flori sagt, ist ja alles in Ordnung.
Das werden wir auf gar keinen Fall tun. Also schön, freut euch auf entspannte Minuten in den kommenden, in unserem kommenden Erlanger Stadtgeflüster. 16. Folge. Till, du hast jetzt schon auch gleich die ersten Fragen und beziehungsweise auch Ideen mitgebracht. Dann sei doch mal so nett und starte.
Ja, Florian, Flo, toll, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Ist für uns auch eine Neuheit. Erstens hier mit unserem technischen Equipment unterm Arm gleich ins Rathaus spazieren.
Schaut aber echt professionell aus.
Na, halb professionell.
Sehr Dank. So viele Kabel sind es auch nicht geworden.
Wir decken ganz kurz auf, unsere Mikrofone, die wir in der Hand halten, sind alles andere als modern, aber dafür sehr zuverlässig. Der Dank geht raus an die Laie, an Wulli und Sonja, die uns die zur Verfügung gestellt hatten, weil wir kurze technische Probleme hatten. Aber wir wollen gerne einsteigen. Es gibt natürlich jede Menge Themen rund um Erlangen und wir mit unserem Podcast Erlanger Stadtgeflüster wollen ja nicht nur unsere schöne Stadt beleuchten von all ihren schönen Seiten, sondern auch mal problematische Seiten ansprechen. Gibt es von allen Seiten, denke ich. Aber bevor wir da einsteigen, interessiert uns natürlich, wie wird man eigentlich Oberbürgermeister? Also Flo, wie bist du eigentlich in die Kommunalpolitik gekommen und die Leiter bis ganz nach oben geklettert?
Also werden tut man es natürlich dadurch, dass man gewählt wird. Ja, das ist soweit relativ banal. Nee, ich bin, also noch vor Kommunalpolitik, ich bin in die Politik gekommen tatsächlich so um mein 18. Lebensjahr. Erste Bundestagswahl 1998 und ich war damals 18 Jahre alt, durfte das erste Mal wählen und für mich war total klar, Kohl muss weg. Ja, also das war mein Bundeskanzler, ich bin mit dem ja quasi groß geworden und mich hat es dann so Ende der 90er Jahre, mich hat es so, ich sage, abgeturnt. Ja,
Zeit war reif.
Ja, da waren Leute vorne dran gestanden, wo ich dachte, boah, die haben mit meinem Leben überhaupt gar nichts zu tun, spricht mich überhaupt nicht an und ich darf jetzt das erste Mal wählen. Und wir waren dann mit ein paar Freunden, haben so überlegt, was wir machen können. Ein paar von uns sind zu den Grünen gegangen und ich bin bei den Jusos hängen geblieben, habe dort Wahlkampf gemacht auch schon. Also so ganz klassisch, ne? So Plakate kleben und so Sachen, Flyer verteilen. Bin da noch nicht SPD-Mitglied geworden, sondern das dann erst nach der Wahl 98 und dann halt aktiv hier vor Ort und habe dann 2002 die Chance gehabt und finde das auch im Nachhinein immer noch toll, für den Stadtrat zu kandidieren. Bin damals Stadtrat geworden.
Im jungen Alter von 22
Jahren. Ja, ich studiere noch, ja, und bin da Stadtrat geworden. Und
Hut ab dafür.
Dann entwickeln sich solche politischen Karrieren halt so langsam weiter und irgendwann hat sich dann die Frage gestellt, Mensch, kannst du dir auch vorstellen, als OB zu kandidieren? Und wenn man es mal zurückdenkt, das war ja jetzt nicht unbedingt auszumachen, dass das auch klappt. Aber ich habe mir gedacht, doch, ich kann mir das vorstellen. Ich hätte da auch Lust dazu, das zu machen. Dann hat es geklappt. Und ich sage, es ist der schönste Job, den man sich in einer Stadt vorstellen kann.
Das kann ich mir gut vorstellen, Ulf.
Ja, wenn man den Blick jetzt mal nach außen wirft, also einen schönen Blick hat man übrigens auch noch als Oberbürgermeister. Ne? So mitten in der Stadt, schön grün.
Alles, was dazugehört. Aber jetzt, Florian, war das so leicht gesagt? Ja, es hat ja dann geklappt, Oberbürgermeister zu werden. Ich denke, der Weg von der Entscheidung, ja, ich kann mir das vorstellen, allein diese Entscheidung zu treffen, dauert ja seine gewisse Zeit, um zu sagen, das ist ja jetzt nicht nur, ist ja kein Spaziergang. Es wird auch Gegenwind geben. Ist man dem Gegenwind gewappnet? Man bekommt es ja heute mit, dass man als Politiker auch auf sozialen Medien sich alles Mögliche anhören muss oder ja oder liest, was auch deutlich unter die Gürtellinie geht. Wie geht man denn damit um, als Privatmann, der man ja auch ist? Kann man das einfach so abperlen lassen?
Ich sag mal, die meisten Dinge, die an einen rangetragen werden, und das gilt ja auch heute noch, sind nicht die, die man in den sozialen Medien liest, sondern es sind ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen, die sich einsetzen, die was voranbringen wollen, die irgendwie in der Stadt unterwegs sind und die sagen, Mensch, ich engagiere mich an der einen oder anderen Ecke. Also die große Menge der Begegnungen, die sind nicht das, was man auf Facebook liest, sondern die große Menge sind total nett, total freundlich, sind konstruktiv und machen auch Spaß. Wenn alles nur so wäre, wie die auch bei mir ankommenden Hasskommentare auf Facebook, dann glaube ich, würde man niemanden finden, der den Job machen will. Aber das ist halt nicht die Realität.
Ja, was ein Glück, was ein Glück. Das hätte ich mir sonst als einen schweren Job vorgestellt.
Ja, vor allem ist es auch mal eine gute Nachricht an alle draußen, die auf Social Media auch selber aktiv sind, also ob es jetzt Künstler sind, Einzelpersonen, auch Unternehmen. Man muss halt die richtige Antwort finden, wenn solche Kommentare kommen oder manchmal auch einfach ignorieren oder blockieren.
Ja, ignorieren und tatsächlich auch manchmal, also wenn es zu weit geht, ich habe auch schon Anzeige erstattet. Ja, also dann, wenn es dann so in den Bereich geht von persönlicher Bedrohung, weil das ist halt kein Spaß. Ja, ist ja auch draußen auf der Straße kein Spaß. Ich finde, man muss sich immer klar machen, wenn ich mich auf sozialen Medien so verhalte wie wenn man sich gegenüber sitzt, der sich also immer die Frage stellt, hey, würde ich das meinem Gegenüber jetzt auch ins Gesicht sagen, dann ist okay. Ja, und manchmal.
Und wenn das Gegenüber zufällig sehr breite Schultern hätte.
Ja, aber ja, ich meine, es wird in der Politik, aber nicht nur in der Politik, es wird ja manchmal, muss man auch streiten. Ja? Ja. Und es ist auch nicht schlimm zu streiten. Das hält man auch aus und in der Politik sowieso. Aber man muss sich halt immer die Frage stellen, boah, ist das noch was ich von jemand anderem gesagt bekommen möchte? Und da liest man schon manchmal Dinge, wo ich mir denke, ja, komm, also das würdest du dich nie trauen, mir ins Gesicht zu sagen, wenn wir uns gegenüber sitzen, sondern das machst du nur, weil du denkst, du bist anonym.
Genau, einfach digital, man kann es leicht schreiben, man denkt nicht drüber nach. Da einen guten Tipp nach draußen, man sollte vielleicht eine Nacht drüber schlafen, bevor man irgendwas in irgendwelche Social-Media-Kanäle schreibt.
Also, überhitzt in diesem.
Ja, das ist definitiv etwas, was ich auch aus vielen Gesprächen auch rausgehört. Aber Flo, schön, dass du da...
Ja? Vielleicht ein Punkt zu Social Media, weil den finde ich, den sieht man, glaube ich, nicht, wenn man mir folgt oder so. Was ich feststelle, und das ist total wertvoll, das sind nicht die Leute, die mir irgendwie ein Posting drunter setzen, da sind auch tolle dabei, sondern mich sprechen ganz viele Leute über direkte Nachrichten an, schicken mir eine Message und sagen, Mensch, ich brauche Hilfe an der und der Stelle oder wo kann ich mich hinwenden. Das sieht man nicht nach draußen, aber ich glaube, diese Brücke zu haben, das sind, glaube ich, ganz viele Leute, die würden nie ins Rathaus kommen und sagen, kann ich mal mit dem Oberbürgermeister reden? Ja, würden die nicht machen, aber ja. Die schicken einem eine Nachricht und sagen, ich brauche Hilfe, können Sie mir helfen? Und ganz oft kann man auch helfen und manchmal nur, indem man sagt, Mensch, wende dich dahin und dann wird dir auch geholfen. Ja.
Da habe ich noch eine Frage und zwar, ich meine, das machst du ja nicht alles alleine, ne? Also wie viele Kollegen helfen dir denn bei dem ganzen Umsetzen? Weil das ist ja schon eine immense Arbeit, wenn man sieht, wie oft du jetzt da erstmal von deinem Termin zu Termin springst, aber halt dann auch postest. Also das ist schon...
Also ich mache tatsächlich fast alles selbst.
Ah, okay. Ja,
also es gibt fast nichts. Also ich greife manchmal zurück auf zum Beispiel Pressetexte der Stadt Erlangen, die ich dann poste, das schon. Aber so die Sachen, die da geschrieben werden und wenn jemand mit mir in Kontakt tritt, das bin eigentlich immer ich, was auch gar nicht anders geht, weil ich meine, in der Stadt kennt man sich ja. Und wenn man das nicht authentisch macht, dann fällt das auf. Ja? Das merken die Leute. Ja. Ich sage, jetzt habe ich aber keine Antwort von Ihnen gekriegt. Ja?
Genau, ja.
Insofern mache ich das fast alles tatsächlich selber.
Ich denke auch, und diese Bürgernähe, die du ja sehr betreibst und die auf die Fahnen geschrieben hast, die kann man, glaube ich, tagtäglich erleben. Schön, dass die auch auf eine direkte Message über Social Media funktioniert. Jetzt ist nicht nur Bürgernähe ein Begriff, was die Menschen mit dir sehr verbinden, sondern auch ein Schlagwort, was ja vor einigen Jahren schon kreiert wurde, und zwar der Klimanotstand. Für die Stadt Erlangen hast du einen Klimanotstand ausgerufen. Das ging bundesweit durch die Presse, war auf jeden Fall ein Hingucker. Und es ist natürlich nicht nur bei diesem Schlagwort geblieben, sondern da sind ja dann ganz konkrete Ideen und Ziele draus geworden, unter anderem die Stadt bis ins Jahr 2030 klimaneutral zu bekommen. Was man jetzt in der Öffentlichkeit lesen konnte und auch für jeden da draußen auf der Homepage des Rathauses, also der Stadt Erlangen, nachzulesen, es gibt eine Studie zu der Machbarkeit. Kannst du uns da etwas erzählen? Wie ist der Weg zu ein reeller Weg zur Klimaneutralität 2030 sich überhaupt, wie kann man sich das vorstellen und was erwartet die Menschen da draußen eigentlich?
Der Klimawandel, das ist ja so die Herausforderung unserer Zeit. den haben wir immer mal wieder verdrängt. Ja? Ich meine, es ist eigentlich kein neues Thema. Ja? So seit den 80er Jahren eigentlich klar, was da auf uns zukommt und dass wir so, wie wir leben, einfach die Grundlage unseres Lebens zerstören. Das ist total, also es ist klar und es ist auch präsent. Und jetzt geht es ja um die Frage, was können wir, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit und wir merken heute schon die Auswirkungen. Also Klimawandel ist nicht mehr abstrakt, wo man sagt, Mensch, die Auswirkungen sind irgendwo weit weg. Ja, da geht eine Insel unter. Ja, sondern die ist hier bei uns vor Ort und jedes Jahr spürbar. Ja, die Wetterereignisse, die da sind, ja, ins Ahrtal geguckt, ja, was da los ist. Und da geht es ja nicht nur um, es ist unangenehm, sondern Menschenleben sind da in Gefahr und da sterben auch Leute dran. Und zwar auch hier bei uns. Also die Dringlichkeit ist total hoch. Das Problem ist ja immer, dass wenn wir miteinander reden und rausgehen und wir würden Leute fragen, hey, finden Sie es wichtig, dass wir was gegen den Klimawandel tun, kriegen Sie wahrscheinlich, 90% Zustimmung, ja, vielleicht noch mehr. Ja. Wenn es konkret wird, dann, und je konkreter es wird, umso schwieriger ist es. Und deswegen war die Aufgabe dieser Studie, mal zu sagen, was sind denn die großen Stellschrauben, die wir als Stadt auch angehen können, um wirklich was zu verändern. Weil manchmal streitet man ja auch um die kleinen Dinge, total intensiv, aber die sind gar nicht das, was einen so richtig weit voranbringt. Und das hat diese Studie geleistet. Was die Studie allerdings hart auch ergeben hat, unter den Rahmenbedingungen heute, wie sie sind, ist es eigentlich nicht mehr möglich, die 2030 zu schaffen. Und deswegen ist jetzt unsere Aufgabe, und das ist auch die, denke ich, an alle Bürgerinnen und Bürger, so viel wie möglich zu tun, damit die Auswirkungen so wenig schrecklich wie möglich werden. Also wir werden das 1,5-Grad-Ziel ziemlich sicher nicht mehr packen können als Gesellschaft. Nicht hier in Erlangen und auch sonst nicht. Aber dann zu sagen, jetzt haben wir es nicht geschafft, ist egal, ist ja irgendwie auch keine Option. Also zu sagen, okay, was können wir denn tun, um möglichst gut zu werden? Ja, den Temperaturanstieg möglichst in den Griff zu kriegen. Aber ihr habt bestimmt ganz viele ganz konkrete Fragen an der Stelle, weil ich bin jetzt noch auf der ersten Ebene geblieben.
Ja? Genau, die Metaebene. Ja, natürlich. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, beziehungsweise sind wir in der Studie auch über ein paar Dinge gestolpert. Die Studie selber sind 50 Seiten lang, die sehr intensiv ins Thema eingestiegen, erstmal die ganze Methodik erklärt, wie eben die Daten erfasst wurden und so weiter. Hat mich persönlich sehr an meine Schulzeit erinnert, war ein bisschen
nicht nur mühsam, dich, Till,
also das durchzukämpfen.
Da war mal auf
ist
jeden Fall
gedacht, ist, ist sage ich ja. mal, nicht die sanfte Sonntagnachmittag.
Richtig, aber dennoch in Teilen dann auch sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, wenn es dann eben, wie gesagt, schon konkreter wird. Interessant ist ja, wie du sagst, wir haben zwar einen rückläufigen CO2-Ausstoß in der Stadt Erlangen, aber der sinkt nur sehr langsam.
Stagniert fast eigentlich.
Ja, wenn wir so weitermachen würden, dann wäre dieses Restbudget bis 2030 aufgebraucht im Jahr 2024.
Ja.
Das heißt, wir brauchen eine Steigerung der Reduktion, wenn man es mal so sagen will. Also wir müssen massiv CO2 einsparen. Wie viel prozentual ausgedrückt, müssen wir denn da pro Jahr einsparen? Wie viel müssen wir pro Jahr besser werden bis 2030?
Ich finde tatsächlich die Diskussion, Entschuldigung, wenn ich die Frage gar nicht beantworte, weil ich finde die gar nicht so hilfreich. Mhm. Wir müssen total aufpassen, finde ich, dass man nicht sich über so abstrakte Dinge unterhält, weil das bringt uns immer nicht weiter. Wir können jetzt auch darüber streiten, wollen wir jetzt 2030 schaffen oder 35 oder vielleicht auch 37, das bringt aber nichts, sondern dieser Maßnahmenkatalog hat halt nochmal klar aufgezeigt, hey, was müssen wir tun? Und da gibt es Dinge, die kann man wirklich durchdeklinieren von dem, was jeder Einzelne tun kann, bis hin zu der Infrastruktur, die Stadt Erlangen zur Verfügung stellen muss. Ich pick mal nur ein Beispiel raus. Stichwort Wärme und Heizen. Beschäftigen uns ja alle auch gerade aus ganz anderen
Hochaktuell,
Gründen.
Hochaktuell, ja.
Hochaktuell. Und da sehen wir einfach, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir wegkommen dafür, dass wir zur Wärmeerzeugung Gas oder Kohle oder fossile Brennstoffe ganz allgemein verfeuern, Öl auch, brauchen Alternativen dazu. Im Moment auch aus anderen Gründen echt eine gute Idee, sich auf die Suche nach solchen Alternativen zu machen. Die Herausforderung ist aber, das wieder plakativ hingeschrieben, voll einfach, ja, aber was heißt denn das für unser Fernwärmenetz? Ja, da drüben, man sieht hier vom Fenster aus, wenn wir hier aus dem Rathaus gucken, sehen wir den Schlot der Stadtwerke. Hochmodernes Heizkraftwerk, super Wirkungsgrad, aber wie dekarbonisieren wir es? Da sind wir gerade dran, diese Frage nachzugehen. Und die Antwort, die, das weiß ich jetzt schon, die dabei rauskommt, wird sein, wir alle werden im Ergebnis uns daran gewöhnen müssen, dass wir diese Infrastruktur sehen. Das wird ganz viele dezentrale Einheiten brauchen. Ja? Das ist bei der Stromerzeugung das Gleiche. Es gibt halt nicht mehr ein Kraftwerk, sondern 50 Windräder. Und die sehen wir. Und wir sehen Solaranlagen. Und ich glaube, diese Zumutung ist so die erste, die wir, da müssen wir gemeinsam durch. Wenn wir weiter in so einem tollen Land leben wollen, in so einer tollen Stadt, in der es den Leuten auch gut geht, dann wird man die Infrastruktur für unser tägliches Leben, wenn wir die viel mehr spüren als in der Vergangenheit.
Jetzt, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen beruhigter, also jetzt schon, vielleicht warten wir noch ein bisschen ab, aber weil für mich klang das nämlich, bevor wir uns jetzt heute über dieses Thema unterhalten haben, eher durch die ganzen Informationen, welche Pressensachen auch das waren, ja, so, dass wir das unbedingt erreichen müssen, was ja unrealistisch ist, wie du ja schon sagtest, ja.
Wir müssen es unbedingt erreichen.
Ja, aber es muss halt einfach jetzt vielleicht erstmal, und da würde ich gerne mal drauf eingehen, Flo, es müssen jetzt vielleicht Step-by-Step-Projekte erstmal entstehen. Das heißt, man kann ja natürlich sich die ganze Studie anschauen und sagt, das ist der Vorschlag und so weiter, und wenn wir das machen, dann haut es hin. Aber was ist denn konkret ein, lass uns mal was rauspicken. Also der größte Anteil ist ja zum Beispiel da auch das Thema Verkehr.
Ja.
So, wir wollen jetzt nicht auf irgendwelche Verkehrsprojekte eingehen, sondern was ist denn so der erste Ansatz, was wie der Verkehr, der mit 40% an Nummer 1 steht, wie der besser gemacht werden kann, weil jetzt sind viele im Homeoffice aktuell noch, aber die werden wieder zurückkommen, nicht nur auf den Siemens Campus, auch an die Universität, an kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen. Wie siehst du das denn bitte?
Der erste Schritt ist immer Verkehr vermeiden. Weil wenn ich den Verkehr vermeide, dann muss ich gar nicht die Frage stellen, womit ich ihn zurücklege. Und deswegen, du hast jetzt gesagt, wow, Homeoffice, die Leute kehren alle wieder zurück. Ja, ich glaube auch, dass Leute wieder zurückkehren werden, aber wir müssen doch trotzdem die Frage stellen, nicht jeder Weg, den wir gemacht haben, den müssen wir auch in Zukunft machen. Wir haben jetzt gesehen, es gibt auch ganz viele Dinge, die muss man nicht, da muss man nicht persönlich hin, ich muss nicht um die Welt jetten, ich muss nicht ständig überall die Leute treffen, ich muss sie auch mal treffen, das ist wichtig. Aber die erste Frage ist, was können wir denn vermeiden miteinander? Und das, was wir nicht vermeiden können, und wenn wir mal in unserem Alltag so ganz ehrlich, jeder von uns, in jedem von uns steckt ja auch ein innerer Schweinehund. Ja? Und es gibt immer die überflüssige Autofahrt, die man auf sich nimmt. Und, sei es nur, weil man gerade halt zu faul ist. Ja? Macht jeder von uns, wir sind alle Menschen. Aber da müssen wir rankommen zu sagen, da müssen wir tatsächlich verzichten. Und für das, was notwendig ist. Und es gibt Dinge, die wird man nicht wegschieben können, auch weil es, ja, alles kann ich nicht über Videokonferenzen managen in meinem Leben. Und wir sind ja auch soziale Wesen, wir wollen das ja auch gar nicht. Da muss ich Alternativen anbieten. Und wir haben in der Stadt haben wir ja eine super gute Ausgangsbasis. Ja? Wer fährt nicht Fahrrad in dieser Stadt? Ja? Weiß nicht, wie ihr hergekommen seid, aber wenn ich mich richtig umgucke, nicht mit dem Auto. Ja?
Richtig,
also
genau.
Geht es darum, diese Alternativen zu stärken. Also, wie geht das besser? Und jetzt sind wir mal wieder im Konkreten.
Ja, genau.
Jetzt sind wir wieder im Konkreten, weil da wird es dann doch ein bisschen unangenehm und da muss man auch ehrlich sein. Radverkehr fördern finden auch wieder alle cool. Wenn es aber bedeutet, dass ich bei mir vor der Haustür auf Parkplätze verzichte, und es ist die Folge davon, ja, wenn ich die Infrastruktur, dann wird es halt doch unangenehm. Und den Weg müssen wir aber zusammen gehen. Weil es wird weitermachen wie bisher, wird nicht funktionieren. Sondern das, was notwendig ist, weiter abdecken. Aber das, was nicht notwendig ist, da wird man mit Veränderung, ich will gar nicht von Einschränkung sprechen, es ist eine Veränderung, mit der werden wir gemeinsam leben müssen.
Ja. Ich würde gerne trotzdem noch auf das Thema Homeoffice eingehen, weil da hast du natürlich den Punkt jetzt getroffen. Das heißt also, die Firmen, die jetzt in Erlangen sind und Umgebung, konkret gesagt, triffst du dich mit den CEOs, mit den Geschäftsführern, gibt es dann ein Roundtable oder irgendetwas, wo du konkret mit ihnen drüber sprichst, dass die Einteilung der Präsenz in den jeweiligen Unternehmen ein bisschen lockerer gefahren wird, weil damit eben nicht so viel Verkehr stattfindet. Bist du da drin in solchen Gesprächen? Wie läuft es ab?
Also gibt es regelmäßigen Austausch dazu. Im Moment ist eher ja die Herausforderung, die Unternehmen haben, die sie uns so berichten, die Leute kommen nicht zurück. Die hätten die gerne mehr wieder zusammen, weil natürlich, ich meine, wir sind ein Wissenschaftsstandort. Und zwar egal ob Uni, aber auch die großen Unternehmen, hier wird auch produziert, ja, aber das Große, was hier geschaffen wird, ist Administration und und Entwicklung. Und für Entwicklung ist halt das persönliche Treffen auch total essentiell. Weiß jeder von uns, wie arbeite ich echt kreativ? Ja? Ich sitze zusammen am Tisch, am Sofa, wo auch immer, bin in der Kaffeepause, diskutiere und dann kommen mir Ideen. Und im Moment kämpfen die ja eher darum, die Leute wieder zurückzuholen. Zu gucken, hey, ja, vielleicht mehr als 1,5 Tage die Woche im Büro verbringen, sondern wieder regelmäßig da zu sein. Und das ist auch eine Herausforderung. Es ist weniger gerade die Herausforderung, Mensch, bleib doch lieber weg. Ja? Die Diskussion in den Unternehmen geht gerade in eine andere Richtung. Ich glaube, das, was im nächsten Schritt dann notwendig sein wird, wird zu gucken, dass wir das einigermaßen gleichmäßig verteilen, dass wir auch unsere Infrastruktur drauf auslegen können. Dass halt nicht, ich sag mal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Büros voll, Montag und Freitag ist keiner da. Das sollte auch im Interesse der Unternehmen sein, aber im Moment geht die Diskussion, die ich mitkriege, bei dem Thema eigentlich in eine andere Richtung, nämlich wie kriege ich die Leute wieder her?
Das,
übrigens auch im Erlanger Rathaus.
Ja, bekommen wir auch an allen Ecken und Enden genauso mit. Das Wochenende hat jetzt 4 Tage. Nein, natürlich nicht. Nein, aber
die Leute arbeiten ja.
Die Leute arbeiten, aber
und auch echt nicht auch effizient. Das ist übrigens, ich finde es total spannend, was da passiert ist. Wir merken es auch im Rathaus. Bei uns ist ja Homeoffice-Kultur auch mittlerweile nicht mehr rückholbar. Und wir haben keine Effizienzverluste. Die Leute arbeiten. Zum Teil sind wir sogar produktiver geworden.
Das ist schön zu hören. Ja. Ich wollte noch mal konkret auf die Studie und auf das Thema Verkehr eingehen. Da gibt es ein Zitat, was einen Autofahrer etwas zusammenzucken lässt. Mhm. Und zwar wird dort gesprochen von sehr radikalen Maßnahmen zur Vermeidung von Verkehr beziehungsweise entsprechend harte Restriktionen, um Städte oder Innenstadt in dem Fall komplett autofrei zu halten oder durch andere Maßnahmen, ich zitiere gerade, für Autos so unattraktiv gemacht werden, dass andere Verkehrsmittel am Ende attraktiver sind als ein motorisierter Individualverkehr. Das ist für einen Autofahrer natürlich eine Horrormeldung. Der kann, man stelle sich vor, der Einwohner von Frauenaurach möchte eine Besorgung in der Stadt machen und sieht sich damit konfrontiert zu sagen, ja, ich komme ja eigentlich gar nicht mehr richtig in die Stadt rein, weil eben solche harte Restriktionen, / radikale Maßnahmen durchgeführt wurden. Was erzählt man diesen Menschen und was erzählt man dem anderen auf dem Empfänger, sprich also dem Händler in der Innenstadt, der ja natürlich da sein Nachsehen hat, denn der Bürger in Frauenaurach wird dann vielleicht eben im Internet die Alternative suchen und sagen, naja, in die Innenstadt, das ist mir zu mühsam. ÖPNV schwer angebunden, vielleicht bin ich nicht so gut zu Fuß, die Bushaltestelle zu weit weg, es regnet, wir sind alle nur Menschen, Stichwort von vorhin, absolut. Dann verzichte ich auf diesen Weg in die Innenstadt, verzichte auf den Konsum in der Innenstadt, suche mir Alternativen, vielleicht auf der grünen Wiese, vielleicht im Internet. Wie kann man da antworten?
Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort drauf, aber die erste ist ja anzuerkennen, und da bin ich immer ein großer Freund davon, ja, reden wir nicht über Extrempositionen. Ja. Es wird auch in der Zukunft individuelle Mobilität geben müssen, weil es gibt erstens Wege, die wir nicht anders abbilden, ja, können, und es gibt auch Menschen, die darauf angewiesen sind. Und diese Angst, die muss man erst mal nehmen. Ja, man muss sagen, ja, klar, es gibt Leute, die können nicht laufen und für die wäre das der Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Mhm. Geht nicht. Ja? Und das, finde ich, muss man immer mal vorher, ja, schwarz-weiß hilft nicht.
Richtig,
sondern zu sagen, okay, es gibt einen notwendigen Verkehr und den wird man nicht aufhalten und den muss man auch ermöglichen. Patientenklinik ist auch so ein Beispiel. Ja? Und der zweite Schritt ist dann aber so. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Verkehr, wo wir alle wissen, da sind wir halt auch manchmal bequem. Und da gilt es schon zu sagen, naja, da möchte ich vielleicht was unbequemer machen oder Angebote schaffen, die super attraktiv sind und die mehr Spaß bringen, wenn ich sie nutze und für mich auch komfortabler sind. Und da haben wir echt noch was, also da gibt es noch Potenzial in der Stadt. Ja, es gibt Stadtteile hier, da muss ich halt ewig warten, bis mal ein Bus fährt und ich kann mich nicht drauf verlassen. Da den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt jetzt aber, ja, ihr dürft jetzt nicht mehr ins Auto steigen, ist halt irgendwie ein bisschen zynisch, sondern da muss ich denen ein Angebot schaffen. Wenn ich das aber habe, dann kann ich ihnen schon sagen, hey, Moment, Wir wollen nicht mehr, dass du mit dem Auto mitten in die Stadt fährst. Und wenn du es trotzdem machst, dann sind deine Parkgebühren vielleicht nicht ganz so günstig. Ich meine, wir haben jetzt mit großem finanziellen Aufwand, lassen wir kostenlosen Busverkehr in der Stadt fahren. Das werden wir auch nochmal ausweiten. Die Route wird noch besser werden. Aber klar ist dann die Antwort auch drauf zu sagen, ja, da habt ihr ein kostenloses Angebot. Bitte, wenn ihr mit dem Auto kommt, stellt euer Auto unten am Großparkplatz ab. Aber dann wollen wir euch auch in der Innenstadt nicht mehr alle mit euren Autos umeinander fahren lassen. Das muss aber Hand in Hand gehen.
Das sehe ich aber auch ein bisschen schwierig an. Also einerseits ist es vom demografischen Wandel her gesehen, dass die Bevölkerung
demografisch.
Ja?
Demografischen Wandel, meinst du?
Ja.
Die Altersstrukturen.
Ja, ja. Was habe ich gesagt?
Wie demokratisch. Ist auch was Schönes, aber in dem Fall.
Nicht demokratisch. Egal, whatever. So, dass natürlich die Bevölkerung jetzt nicht in der Lage ist, jetzt auch die Idee, die du jetzt angesprochen hast, zum einen gewissen Parkplatz zu fahren, dort den Bus zu nehmen, ihn reinzufahren, wieder rauszufahren, wieder das, was man gekauft hat. Ich meine, die laufen jetzt nicht mit 20 neuen Tüten rum, aber allein dieser Aufwand.
Aber einkaufen?
Ja.
Also auch da.
Ich rede jetzt nicht vom.
Da muss sich Handel auch verändern. Ja, da bin ich ganz sicher. Das wird halt dann so sein, wie wir es an manchen Stellen schon sehen. Dann ist halt Handel auch ein Stück weit Showroom und der Service heißt dann, dass ich kaufe dann ein Produkt und wenn das halt nichts ist für die Hosentasche, dann wird es halt geliefert. Ja, aber ich schaue es
mir
dort an. Ich habe dort einen Service, den Mehrwert, glaube ich, muss man bieten.
Ja.
Da muss sich unsere, und das passiert ja auch schon, also neue Handelskonzepte, die man so sieht, die gehen ja genau in die Richtung. Ja, zu sagen, da ist nicht mehr der Ort, wo alles gelagert wird, wo ich alles sofort mitnehmen kann. Bei manchen Dingen ja auch, für, also ich sag mal, den Fernseher kaufen und dann erst aus der Innenstadt mit dem Auto heimtransportieren, ist ja jetzt auch nicht wirklich, macht niemandem Freude.
Aber dann nenn bitte doch mal, ohne vielleicht jetzt groß Werbung zu machen, aber nenn mal ein Beispiel für das, was du gerade angesprochen hast. Also wer bietet genau das an, dass das jetzt ein Showroom ist, wo ich dann wirklich sage, hey, pass auf, die Hose, der Pulli, die Schuhe gefallen mir, die kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich jetzt mit dem Fahrrad da bin, ja, ganz einfach.
Ich sag mal.
Aber gibt's das da, wo hast du diese Konzepte schon gesehen?
Also in Erlangen noch selten, aber in Erlangen gibt es, was ich selber auch nutze, was ich wirklich einen großartigen Service finde, sind Supermärkte, die Abholservice anbieten.
Ja, genau.
Plötzlich habe ich eine ganz andere Logistik, wenn ich ein ganz anderes Verkehrsbedürfnis auch, wenn so sich Konzepte verändern. Und da glaube ich, da werden wir kreativ sein müssen, weil am Ende kann ich natürlich immer im Einzelnen sagen, ist jetzt aber schwierig, aber wir müssen uns verändern. Ja. Weil ansonsten ist die Perspektive für unsere Kinder, wir sind jetzt alle ungefähr im gleichen Alter, ist die Perspektive für unsere Kinder irgendwie nicht cool.
Ja.
Bietet denn die Stadt Erlangen Beratung an für Händler oder eben für Marktteilnehmer, die sich eben verändern sollten, aber damit halt Schwierigkeiten haben?
Wir beraten, also über unser City Management, wir haben sogar schon Sachen angeboten. Corona war da natürlich ein großer Punkt. Wir haben einen Lieferservice angeboten in der Stadt, haben aber gemerkt, viele Händlerinnen und Händler sind da noch nicht so drauf angesprungen. Der war sogar kostenfrei, der Service. Ja, aber sind viele noch nicht drauf angesprungen. Auf der anderen Seite Gastronomie, da erlebt man gerade, die haben den Wandel. Also da ist zumindest meine Beobachtung, aber da bist du ja noch tiefer drin.
Kenne ich mich aus, ja.
Aber da ist meine Beobachtung, da haben viele jetzt schon ihre Geschäftsmodelle auch verändert und haben gemerkt, sie müssen auch was anders machen.
Das ist richtig, aber da ist dann der Individualverkehr einfach umgedreht. Der Gast kommt nicht mehr ins innerstädtische Lokal, sondern der Pizzalieferant steigt in sein Auto und bringt es dem Gast vor die Haustür.
Idealerweise steigt er vielleicht in sein Elektroauto, weil das eine Elektroauto, das nämlich der Pizzalieferant fährt, das ist nämlich total leicht zu elektrifizieren. Die 200, die der vielleicht am Abend beliefert, alle zu elektrifizieren, ist halt viel, viel schwerer. Und schon habe ich mit so einer Innovation was erreicht. Und ich werbe dafür, dass wir das Ganze nicht angstgesteuert diskutieren, sondern mit der Freude um Innovation. Und zu gucken, was können wir denn da besser machen? Ich pick jetzt noch ein Beispiel, was mir so gut gefällt. Ich bin die Woche noch am Markt. Ja, und jetzt denkt man, wo Markt, was will er jetzt von mir? Am Markt gibt es jetzt einen Markthändler, der bietet einen Lieferservice an, weil er nämlich gemerkt hat, damit erreiche ich, und zwar mit einem Lastenrad, ja, von der Stadt Erlangen gefördert, weil er nämlich merkt, damit erreiche ich meine Kundschaft, besser und ich habe Leute, die ansonsten nicht oder tatsächlich viel, viel seltener zu mir kommen und natürlich vermeidet es auch Autoverkehr. Hm. Ja, und das ist eine super Sache, ist eine kleine Innovation, aber ich denke, in solchen Dingen müssen wir mehr reden und nicht, ich sag mal, ja, in Angststarre verfahren und sagen, oh, da kann aber das ist jetzt alles ganz, ganz schrecklich, die Welt ist schlimm genug, lass uns gucken, was geht.
Jetzt würde ich gerne nochmal darauf einsteigen. Du hast gesagt, die Universitätsbuslinie wird nochmal erweitert.
Die Kliniklinie,
ja. Genau. Ist das schon konkret? Kannst du darüber sprechen? Ja, in welche Region, welche Bezirke, welche Stadtviertel werden jetzt noch weiter erschlossen? Oder wie sieht denn die weitere Linie aus, bitte?
Also es ist da wird eine ganze Innenstadtlinie draus. Wir wollten die eigentlich schon einrichten, aber die Busse wurden nicht geliefert, sind Elektrobusse. Lieferschwierigkeiten trifft auch uns. Und die wird dann die Route wie bisher, also Großparkplatz, Martin-Luther-Platz an den Kliniken vorbei. Und dann neu bis zum Zollhaus und dann Henkestraße, Arkaden, wieder hinter den Busbahnhof fahren.
Also so eine Rundstrecke.
So eine Innenstadt-Rundlinie, die ist auch kostenfrei, aber was die eigentliche Innovation noch drüber hinaus wird, dass tatsächlich der Busverkehr in der Innenstadt auch kostenfrei wird. Also dass ich kann dann auch in jeden anderen Bus, kann ich einsteigen und kann zwei Haltestellen fahren, wieder aussteigen und ist gut. Das wird kommen. Ich hoffe im Laufe des nächsten Jahres. Mhm. Da sind noch die Abstimmungen mit dem VGN in den Details und dann müssen wir diese blöden Busse geliefert kriegen. Ja. Aber das wird kommen und das finde ich ist eine super Alternative, weil ich bin plötzlich auch flexibel. Ja? Und ich muss
das
mich
ist um, und ich gut, muss sind mir gute um Nachrichten.
Mehr Gedanken machen.
Ja. Ja? Ja, das sind wirklich gute Nachrichten. Ich denke, viele Leute wissen gar nicht genau, welcher Bus wohin fährt und kann ich da jetzt einsteigen oder nicht. Aber die 1, 2, 3 Haltestellen, sich in der Innenstadt gerade vom neueren Teil in Richtung Altstadt zu bewegen oder umgekehrt, ich glaube, das ist eine Riesenerleichterung und schöne Nachrichten für die Bürger unserer Stadt. Ulf, du hast noch was auf Lager und ich wollte dich ja noch was erinnern. Ulf, du hattest mal richtig schlechte Laune in Bezug auf dein Elektroauto.
Da wollte ich auch noch drauf ein. Ja. Aber jetzt erst nochmal, also man kennt ja diese Buslinie übrigens mit diesem Hip-In, Hip-Off aus verschiedenen Sightseeing-Geschichten. Finde ich echt einen guten Ansatz. Jetzt würde ich aber auf den Bus nochmal eingehen, bevor ich dann zu meiner Laune nochmal komme. weil jetzt mal ehrlich gesprochen, wenn wir jetzt hier über das Thema Energie sprechen, ich meine Wasserstoffbusse, ja, das ist so als Laie jetzt gesprochen. Ich bin kein Ingenieur für Windräder, ja, aber wir wissen alle, Windräder, egal in welcher Region in Deutschland sie sind, sie werden nach gewissen Stunden ausgeschaltet, weil sie zu viel produzieren. So, jetzt hat mir da ein guter Bekannter vor einigen Tagen mal den Tipp gegeben, und da habe ich genau zugehört, weil er gesagt hat, Mensch, Windräder, wenn man die positiv überflüssige Energie in Wasserstoff produziert, wo der Aufwand natürlich auch, also der Kostenfaktor natürlich auch höher ist und daraus Wasserstoff nutzt zum Beispiel für diesen Busverkehr, von dem wir gerade sprechen. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Projekt für Erlangen, aber ich finde, das klingt für mich noch logischer. Und jetzt ist mal die Frage, gibt es denn auch Projekte in dieser Art? Ich meine,
ja, hier in der Stadt.
Ja?
So Wasserstoff ist
ja. Ich kenne eine Tankstelle, ja. Aber
das ist der erste Schritt. Und genau. Das Tolle an der Tankstelle ist, es gibt ja bei Wasserstoff noch eine große Frage, hey, wie transportiere ich das Zeug? Weil dieses Gas ist ja nicht so leicht zu handhaben und um nicht zu sagen gefährlich. Und es gibt ja hier in Erlangen eine Firma, eine Ausgründung aus der Uni, die diesen Wasserstoff, die Firma heißt Hydrogenous Technologies, da kann ich Werbung für machen, weil ich es auch echt cool finde, was die tun. Und die binden den Wasserstoff mit in eine Flüssigkeit, die ist dann, also die könnte man hier einfach auf den Tisch stellen, ja, die ist kaum entzündlich und wandeln das auch wieder um. Und das ist das Coole an der Tankstelle, die wir hier haben, die versucht es das erste Mal, diesen ganzen Prozess abzubilden. Ist noch in der Entwicklung. Wir haben als Stadt auch gesagt, wir kaufen jetzt auch deshalb Wasserstoffautos. Mhm. Und wir sind gerade in der Verhandlung auch mit Wasserstoffbussen. Ich glaube auch da, wieder nicht dogmatisch. Ja? Da gibt es ja wieder die einen, die sagen, boah, nur Elektromotoren, die reine Lehre und die anderen nur Wasserstoff. Ich glaube auch da, der Mix,
die Mischung, ja.
Die Nutzung, ja. Offen sein, zu gucken, welche Innovationen gehen. Der große Nachteil bei der Wasserstoffgeschichte, die du nennst, ist der Wirkungsgrad. Das ist halt zweimal echt nicht prickelnd. Aber klar, wenn man überschüssigen Solarstrom oder überschüssigen Windstrom hat, dann ist das, dann kann das nicht nur eine Nische, sondern ein wirklich relevanter Bereich werden. Ist übrigens auch interessant in der Studie, weil wir es hatten. Die sagen auch, Wasserstoff ja, aber er wird wahrscheinlich bei der Menge, um die es geht, wird er nicht der Hauptenergieträger werden. Aber
ein weiterer.
Wir kaufen jetzt gerade ein Wasserstofffahrzeug für unsere Sperrmüll, für den Bereich Sperrmüll, um das auch zu testen. Mhm. Zu sagen, das meine ich mit innovativ sein, zu gucken, was geht und nicht verzweifeln vor der Aufgabe.
Ja, soll ich jetzt das sagen mit dem Auto?
Unbedingt.
Lass mich raten. Du wolltest deine Garage umrüsten, um das E-Auto zu laden, und es hat nicht funktioniert.
Nee, viel einfacher. Viel einfacher eigentlich. Ja. Ich bewusst auch aus Bürgersicht jetzt mal gesprochen. Ich habe bewusst mich entschieden, ein erstmal Plug-in-Hybrid-Auto mir auszusuchen und mal zu testen, wie das ist, wenn ich unterwegs bin. Dass ich dort, wo ich bin, ihn hinstelle, den Wagen, für eine Stunde auflade, wie auch immer, wieder weiterfahre. Und das ist das, was Till angesprochen hat, weil wir waren da gemeinsam unterwegs. Es ist mit ein bisschen Vorsicht ausgedrückt, nahezu unmöglich, einen Parkplatz zu finden, weil einfach die Anzahl der Parkplätze, wir reden von 2 am Großparkplatz, wir reden von 2 am Theaterparkplatz.
Ladesäulen,
genau. Wir reden von 3 hinterm Rathaus. Es gibt noch stadtweit verteilt, aber ganz ehrlich, für 110.000 Einwohner viel zu wenig, wenn man genau den Weg, den wir jetzt gerade ansprechen, wenn wir den gehen wollen, dann ist das wirklich zu wenig und da muss was passieren. Also das ist jetzt auch ein persönlicher Aufruf, weil ich kenne viele auch aus dem Bekanntenkreis, die genau das Gleiche denken und jetzt teste ich das ja sozusagen als Privatperson mit dem eigenen mobilen Fahrzeug, das ein bisschen anders zu gestalten. Und da, also ich weiß nicht, gibt es da Neuigkeiten? Kommen da vielleicht mal 10 wenigstens irgendwo hin, dass man eine mehr Auswahl hat oder was ist da los?
Ich kann das Problem erläutern, weil es stimmt, eine ganze Zeit lang war die Infrastruktur, ist die vor sich hin gedümpelt, und es wurde alles nicht genutzt. Mittlerweile ist der Druck höher, aber ich sag dir, was das Problem ist. Das Problem ist, es ist kein Geschäft. Mit den Dingern verdient man kein Geld, sondern die Einrichtung wird ja meistens gefördert. Das deckt auch nicht alle Kosten, aber der laufende Betrieb ist kein Geschäft. Und solange das nicht so ist, solange da niemand, müssen wir entweder als Gesellschaft sagen, wir wollen, dass das über Steuern bezahlt wird, dann zahlen wir es auch. Oder wir müssen dafür sorgen, dass daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell wird. Weil ansonsten trägt es nicht. Und also das ist, glaube ich, die eine Aufgabe. Und die zweite ist, dort, wo wir wirklich Ladeinfrastruktur, also das dezentrale Laden, da mal eine Stunde, hier mal eine Stunde, wird die Masse der Mobilität nicht abdecken, sondern das, was wir schaffen müssen, ist, dass die Leute zu Hause über Nacht langsam laden können. Da werden wir nicht überall die Wallbox hinhängen können. Das hält unser Stromnetz nicht aus. Das wollen wir alle nicht bezahlen, wenn das umgerüstet werden würde. Und das dort, wo die Leute hinfahren, um zum Beispiel tagsüber zu parken, weil sie im Büro arbeiten, stehen im Parkhaus, dass dort auch geladen werden kann. Das sind, glaube ich, die ganz, ganz großen Stellschrauben. Und draußen, muss mehr werden in der ganzen Republik, aber irgendwer muss es bezahlen am Ende des Tages. Und das ist echt, es ist echt schwierig, jemanden zu finden, der sagt, ich investiere an der Stelle, wenn ich weiß, ich verdiene, das ist nicht mal eine schwarze Null, sondern das ist ein Defizit, das ich damit erzeuge. Das macht es unattraktiv.
Kann man nachvollziehen. Ja. Also,
Aber stimmt, auch so ein Baustein.
Wir fassen mal kurz zusammen. Das Jahr 2030 ist zwar eine große Zielmarke, die aber nicht mit der Brechstange erreicht werden soll, doch irgendwie die Forderung im Raum steht an alle Teilnehmer, an alle Bürger, an alle Händler, Firmen, verändert euch mit uns zusammen, dann können wir in die Nähe dieses Ziel kommen und wir müssen alles dafür tun, dass wir in die Nähe kommen und können nicht sagen, ist im Moment, sieht so aus, als ob es nicht machbar wäre, dann lassen wir es bleiben.
Genau, und nicht verharren in den Extremdiskussionen, die bringen uns nicht weiter. Meine Erfahrung ist da, ich habe das vorhin schon mal bei Social Media ähnlich gesagt, die Leute wollen, die Unternehmen wollen. Es gibt ganz viele, die machen, die tun und uns bringt es nichts, immer nur zu sagen, also auf der einen Seite, oh, Kopf in den Sand, alles so schrecklich, ich mache nichts. Oder auf der anderen Seite, du machst aber noch nicht 100%, sondern du planst gerade nur 80% und deswegen ist alles furchtbar. Sondern diesen, das zu motivieren und Also ich erlebe im Moment gerade aus dem Bereich Unternehmen ganz viele, die sagen, ja klar, hey, wir sind unterwegs und jetzt mit dem, was sich gerade getan hat, Energiepreise und so, ist unsere Motivation eigentlich nur nochmal höher zu gucken, was kriegen wir vor Ort auch umgesetzt und wie könnt ihr uns als Stadt auch dabei helfen. Ja, Stadtwerke sind ein Riesenpartner dabei. Also mein Werben ist positiv angehen, ja, Spaß dran haben und nicht sagen, oh, die Welt ist schlecht und schlimm, ist sie häufig, aber es macht sie halt nicht besser, wenn man das die ganze Zeit immer nur wiederholt.
Wir haben auch schöne Dinge.
Echt?
Richtig, ja, schöne Dinge, ja, dabei, über die wir reden wollen.
Ja, natürlich. Ist,
bei all den Problemen.
Also auch natürlich, aber da hast du vollkommen recht und vor allem würde ich gerne auch da, gerne, schon wenn ich dir jetzt ins Wort gefallen bin, Till, aber das Thema Laufen, ne, habe ich jetzt gerade rausgehört. Also wir können ja auch laufen, also neben dem Fahrrad. Und jetzt entweder habe ich es falsch verstanden, Flo, oder war das nicht so, dass du irgendwie auch einen Halbmarathon jetzt in Berlin gelaufen bist? Oder wie war das?
Nee, also Laufen ja. Ich sage mal, mein Verhältnis zum Laufen ist schon ein schwieriges. Also ich bin eigentlich nie gelaufen. Ich habe auch alle diese Benefits-Läufe immer abgesagt.
Naja, beim Lions habe ich dich gesehen.
Ja, aber dann kam Corona,
ja.
Und das war hier in dem Raum. Hier war der Krisenstab, hat am Anfang hier getagt, ja. Und ich bin hier nicht mehr rausgekommen. Und ich bin ja Schwimmer gewesen, jetzt schwimme ich nicht mehr so oft. Und habe dann gesagt, ich muss mich bewegen. Und habe ich das Laufen angefangen. Und bin dann auch den Berliner Halbmarathon gelaufen, aber nur virtuell.
Ja? Mhm.
Und jetzt...
Jetzt kommt's.
Jetzt habe ich mich angemeldet, im April das zweite Mal den Berliner Halbmarathon zu laufen, aber diesmal möchte ich ihn so richtig mit Publikum und ich habe die Bilder gesehen, ich freue mich total drauf, auch wenn ich nicht weiß, ob ich mich noch zu einem weiteren Halbmarathon anmelde, weil der eine, muss ich ehrlich sagen, ich laufe mittlerweile echt gern, aber so jenseits der 10 Kilometer merke ich so, meine Knochen mögen das nicht so total gerne.
Aber wir haben es auf jeden Fall rausgehört. Also unser Oberbürgermeister wird im April nächsten Jahres, ja, in Berlin einen Halbmarathon laufen.
Bis dahin, Mensch, Till, eine Menge trainieren, denke
Till, ich. Das ja. Ist doch eigentlich was für dich, auch ein Aufruf, oder?
Ich bin gerne Zuschauer. Immer gerne Zuschauer.
Ja, aber wir haben auch noch was anderes Schönes noch mitgebracht, weil jetzt sind wir gerade so
entspannten Good News,
ja, genau,
nicht nur gerne verkünden, aber ja, ich wollte nach den Ursachen und Gründen dafür fragen. Der Zukunftsatlas 2022 ist erschienen, der die deutschen Städte und Regionen, also Landkreise, betrachtet nach ihrer wirtschaftlichen Stärke, nach Bildungsfaktoren, Infrastruktur, ja, nach dem Potenzialen, die da dahinter stecken. Nicht nur eine Momentaufnahme, wie es momentan ist, sondern auch, deswegen heißt das Ding ja Zukunftsatlas, wie wird es dort in Zukunft sich entwickeln? Lohnt es sich dort zu investieren, dorthin zu ziehen und so weiter? Und herzlichen Glückwunsch, kann man, glaube ich, an der Stelle sagen. Liebe Stadt Erlangen, lieber Florian als Vertreter, oberster Vertreter der Stadt Erlangen, 2. Platz bundesweit. Deutschlandweit vorn. Davor liegt nur der Landkreis München. Ja, Platz 2 ist eine großartige Geschichte. Wie hast du diese Nachricht aufgefasst und wie hast du sie überhaupt empfangen?
Also empfangen ein bisschen vorher, weil da werden ja Interviews gemacht und dann kriegt man so Top Secret mitgeteilt, boah, dieses, ja, der Zukunftsatlas kommt, wir wollen nach Erlangen kommen, wollen Interviews führen, wird noch nicht genau gesagt, wie die Platzierung ist, aber kriegt man schon mit, okay, wir sind dieses Mal gut unterwegs. Erstmal habe ich mich natürlich gefreut, weil es immer cool ist. Ich sage aber auch offen, ich bin ja Sozialwissenschaftler und ich habe in meinem Leben auch ganz viele solche Indizes selber erstellt und berechnet und deswegen habe ich auch immer so eine
gewisse, was soll das jetzt genau heißen?
So eine gewisse Skepsis, was das angeht. Naja, weil ich halt weiß, also die Stadt ist cool, das weiß ich, ja, aber ich warne ein bisschen davor zu sagen, weil man dieses Mal auf Platz 2 ist, ist alles super cool. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, auf Platz 5. Das ist auch schon verdammt gut. Also ja, tolle Sache, aber vor allem ist es ja jetzt nicht die Leistung von mir, sondern es ist die Leistung von den Leuten hier. Ja, da steckt ja drin, hier sind ganz viele Menschen, die coole Sachen machen. In unseren Unternehmen, an unseren Hochschulen, die machen das. Das sind die, es ist nicht die Stadtverwaltung, die trägt auch ihren Beitrag, aber es ist eine große Gemeinschaftsleistung. Und zweites gefällt mir bei dem Index auch so ein bisschen nicht. Städte und Regionen vergleichen kann man klar, aber wenn ich jetzt auf Erlangen schaue, ich meine, wir sind ja nicht alleine toll, sondern das geht nur, weil wir in einer total coolen Region leben. Ja, mhm. weil wir Landkreise und andere Städte um uns rum haben, die uns so attraktiv und so toll machen. Und die sind ja auch nicht unsere Konkurrenz. Ja, also, sondern die sind, das ist ein großes Team und das sind wir jetzt gerade der oben rausguckt. Ja, aber die Leistung ist ja eigentlich eine, die ganze Region erbracht hat. Allein die Leute, die hier in der Stadt alle arbeiten, die wohnen ja nicht alle hier, sondern die kommen aus dem ganzen Umkreis.
Wird jetzt die Folge dieses sensationellen Abschneidens denn dann sein, dass alle Menschen denken, oh Mann, Erlangen, da will ich hin, da möchte ich meine Firma gründen, da möchte ich hinziehen, sollen meine Kinder groß werden. Befürchten wir dann einen weiteren sprunghaften Anstieg, beispielsweise von Immobilienpreisen, Mietpreisen und so weiter, weil das natürlich ein klarer Faktor ist, zu sagen, ich möchte mein Leben gerne in Erlangen verbringen.
Das ist ja schon so. Also deswegen ist die Stadt ja so erfolgreich und hat auch all die Kehrseiten von dem Erfolg, zum Beispiel knapper Wohnraum, hohe Mieten, weil die Leute hierher kommen wollen. Ich glaube, ein großer Vorteil von so einem Ranking ist die Aufmerksamkeit. Und wir tun uns ja in Franken manchmal ein bisschen schwer darüber, zu sagen, dass wir toll sind. Ja, sondern wir haben ja da so ein bisschen...
Ich finde nicht schlecht, sagt man.
Genau.
Wir sind schon.
Aber gerade unsere so Unternehmen, Hochschule, wissenschaftliche Einrichtungen, die werben ja um die Top-Leute nicht aus Franken, sondern die werben um die Top-Leute aus der ganzen Welt. Und da dann zu sagen, hey, komm nach Erlangen, schau mal, das ist hier, ja, da ist nur noch der Landkreis München davor, ja, hier kannst du herkommen, hier kannst du was reißen, das bringt schon was und das ist natürlich dann nach außen hin schon eine echte Werbewirkung. Nicht umsonst, in dem Interview war der Erstzitierte der Präsident der FAU, weil für den ist das ein Riesenthema, wenn er Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt anlocken möchte, hier in Erlangen zu forschen.
So, jetzt haben wir so viel Positives gehört aufgrund dieser Auszeichnung und so viele tolle Plätze. Jetzt sag mal uns doch mal einen tollen Platz in Erlangen, den du gerne besuchst und wo du dich gerne aufhältst. Also an alle da draußen, ihr müsst jetzt da nicht hinrennen, der ist nicht jeden Tag 24 Stunden da gleich mal vorne weg, unser Oberbürgermeister. Aber das würde uns jetzt schon mal interessieren. Was ist denn so dein Lieblingsplatz in der Stadt?
Boah, das ist total schwer zu sagen, wo ist mein absoluter Lieblingsplatz? Also du weißt ja, weil wir uns da auch ständig getroffen haben, dass die Bergkirchweih schon so als Platz an sich ja einer meiner absoluten Lieblingsorte ist. Ich bin da einfach total gern und auch jeden Tag. Aber die ist ja nun mal nicht 365 Tage im Jahr. Aber es gibt tatsächlich so ein bisschen einen Geheimtipp, wo ich gerne mal hingehe. Jetzt nicht ständig, aber den ich jedem empfehlen kann. Auch in der Nähe von der Bergkirchweih, Kirchner Garten. Und dort rausgehen und den Blick über die Stadt genießen. Vor allem abends oder nachts, wenn es dunkel ist und dann die Stadt so leuchtet. Das finde ich echt schon einen besonderen Platz in der Stadt. Ich bin nicht jeden Abend dort, aber
ich
immer
sagen.
Mal wieder sehr gern.
Ja, aber vielen Dank. Jetzt haben wir hier auch den Lieblingsplatz von unserem Oberbürgermeister herausgefunden.
Wir haben noch eine Frage, ja, die mir persönlich mitgegeben wurde.
Ich bin gespannt, ja, genau.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn du Gelegenheit hast, mit dem Herrn Oberbürgermeister zu sprechen.
Dann frag ihn diese Frage, genau.
Ja, aus persönlichem Hintergrund nämlich. Und zwar wollte der Hörer wissen, wie es denn gerade bestellt ist um die Städtepartnerschaft mit Wladimir, die ja, wie jeder Mann, jederzeit nachlesen, nachhören kann, durchaus belastet ist. Wie ist der aktuelle Status? Gibt es da überhaupt Kontakte derzeit oder ist da alles auf Eis gelegt? Und wie kann man sich das für die Zukunft überhaupt nochmal vorstellen?
Also offizielle Kontakte gibt es im Augenblick überhaupt gar keine. Das ist auch nicht vorstellbar, weil man findet da auch überhaupt gar keine gemeinsame Basis. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, auch Leute, die dort mit uns zusammengearbeitet haben, selbst wenn die anderer Meinung wären, die begeben sich auch in Gefahr, wenn sie das im Augenblick in irgendwie offiziell anders kundtun würden. Also die offiziellen Kanäle, die schweigen. Es gibt aber natürlich über die Jahrzehnte der Partnerschaft ganz viel gewachsene persönliche Kontakte und auch Freundschaften. Und die ruhen natürlich nicht. Und was mich da, ich kriege da auch nicht alles mit, aber was mich da schon bei allem, was gerade schrecklich ist, was mich da gerade positiv stimmt, ist, dass man da hört, dass es auch in Russland ganz viele Menschen gibt, die das, was da gerade passiert, nett mittragen. Und die das dann auch sagen. Die können das nicht laut artikulieren, weil die auch Angst haben. aber die im Gespräch sagen, wo mich dann Leute ansprechen, hier, die Kontakte haben nach Russland, die sagen, boah, ich habe wieder telefoniert, wir haben uns ausgetauscht, und die Leute, die tragen das nicht alles mit, was da ist. Und ich glaube, den Fehler, den dürfen wir in keiner Auseinandersetzung darf man den machen, zu sagen, pauschal sagen, der Russe ist aber, ja, sondern das, was da läuft, es gibt, kann man nicht rechtfertigen, den Krieg. Und das, was Putin da treibt und seine Armee, ist nicht zu rechtfertigen. Aber deswegen gibt es auch in Russland nach wie vor Menschen, mit denen es sich lohnt, an einer Zukunft zu bauen. Und perspektivisch, und das ist auch so, dass aus dieser Partnerschaft, perspektivisch werden wir es ja nur schaffen, einen Frieden hinzubringen, wenn wir miteinander reden. Das heißt nicht, dass man Positionen aufgibt oder dass man sagt, hey, es ist Schwamm drüber, war nicht so schlimm, die Ukraine zu überfallen. Ja? Nicht der Punkt, aber man wird wieder ins Gespräch kommen müssen. Und deshalb halten wir gerade diesen Bezug zu den Menschen, zu denen wir über die Jahrzehnte einen Kontakt auch aufgebaut haben. Was wir jetzt aktuell tun, um auch konkret Hilfe zu leisten. Wir sind jetzt in der Ukraine aktiv und unterstützen dort eine Stadt, die liegt in der Nähe von Kiew, die heißt Brovary, ist ungefähr so groß auch wie Erlangen, und die unterstützen wir jetzt mit Hilfsgütern, gibt es jetzt die ersten Dinge, die wir dorthin liefern werden, sind im Kontakt mit der Stadtverwaltung, gerade sind meine Mitarbeiter auf einer Konferenz, wo auch aus Brovary Leute dort sind und sagen, wie bauen wir denn dort konkret vor Ort auf?
Kleine Rückfrage an der Stelle. Können sich der Bürger auch an irgendeine Stelle wenden, wenn sie da was mitschicken wollen?
Wir werden da auch was aufbauen, aber im Moment sind wir noch dabei zu gucken. Also im Moment gibt es große Hilfslieferungen und da gibt es staatliche Programme und wir koordinieren die mit. Und der nächste Schritt wird dann genau sein, zu gucken, was können wir dann auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der beiden Städte auf die Beine stellen und dann Hilfe organisieren. Bei uns haben sich auch schon die ersten gemeldet, und wenn da jemand Interesse hat, kurze E-Mail an die Stadt, sagen, hey, ich möchte da mitmachen, und dann, wir werden dann irgendwann einladen zu einem Kreis, aber dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen ein Gespür kriegen, wie wir die Zusammenarbeit auch gut organisieren können.
Ja, also man merkt, reden miteinander, Gespräche führen, sich auszutauschen, genau das ist eigentlich das Wichtigste in der jetzigen Zeit, und zwar nicht nur in dieser Zeit, sondern grundsätzlich, dass man sich, wie du es angesprochen hast, am Anfang unseres 16. Podcasts jetzt hier auch mal sich live zu sehen, nicht einen Videocall zu machen. An der Stelle auch erwähnt, es wird auch ein Podcast-Festival in Erlangen geben im E-Werk. Da kommen wir auf der nächsten Sendung noch ein bisschen drauf ein.
Habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, das findet jetzt dann im Oktober und November verschiedene Termine teil. Und da werden wir aber nächste Mal drauf eingehen. Vielleicht können wir mit Jan Dinger noch mal ein bisschen Informationen bekommen. Aber was wir noch mal aufrufen wollen, ist definitiv noch mal unsere 1000. Ja, das müssen wir jedes Mal erwähnen. Wir rufen auf, der 1000. Follower auf Instagram wird zu einem Podcast bei uns eingeladen.
Okay, wie viele habt ihr schon?
Knapp 600.
Wir arbeiten dran.
Alles organisch, also von daher, ja, ganz sind wir schon stolz drauf. Und aber zurückkommt noch mal. Also ich finde, erstmal wunderbar, Florian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns beiden hier doch einen sehr, ja, kritischen, aber konstruktiven und auch fröhlichen Podcast und mit positiver Energie nach draußen zu bringenden Themen auch ein bisschen anders zu gestalten. Ja, dass wir das gemeinsam hier heute machen durften, fand ich sehr dankenswert. Also von unserer Seite, denke ich mal, ist das eine sehr schöne Geschichte. Und Till, du möchtest da bestimmt auch noch was dazufügen.
Ja, natürlich. Also ein hochinteressantes Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Lieber Flo, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister.
Herr Dr. Jannik.
Herr Dr. Jannik, vielleicht.
Herr Oberbürgermeister Dr. Jannik. Ja, so heißt viel es. Zeit muss sein.
So heißt es förmlich. Wir danken auch, dass wir hier so unförmlich miteinander umgehen können und merken auch wiederum, dass eben Bürgernähe ganz groß geschrieben wird. Mit dem Oberbürgermeister auf Du und Du zu sein, hat nichts mit Klüngelei zu tun, sondern einfach, weil vor uns hier ein sehr, sehr sympathischer und offener Mensch ist, dessen Herz für diese Stadt einfach schlägt. Und das spürt man. Vielen Dank dafür. Und ja, vielleicht hast du noch ein Abschiedswort an unsere Hörer. Wir sagen schon mal Tschüss von unserer Seite und das letzte Wort natürlich bei dir, lieber Flo.
Danke. Und ich möchte noch einen ganz anderen Aspekt ansprechen, der mir wichtig ist. Erstmal, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Vielleicht auf eine Wiederholung irgendwann mal wieder, gerne. Was mir gerade total wichtig ist, mich sprechen viele Leute an, Sorge, was passiert gerade, Energiepreise, Inflation. Und eine Bitte habe ich da einfach zum Schluss an alle. Es gibt ganz viel an Hilfsangeboten, aber wir müssen davon wissen. Und deshalb, wenn irgendwie was aufkommt, sich lieber einmal früher entweder an die Stadtwerke oder ans Rathaus wenden und Bescheid sagen. Nicht erst dann, wenn man seine Raten nicht mehr zahlen kann, sondern vorher sich an uns wenden, damit wir auch Hilfe leisten können. Das Thema brennt mir zurzeit echt unter den Nägeln und ist das, worauf mich die allermeisten Menschen ansprechen, nämlich die Sorge, dass sie von dem, was sie verdienen, einfach ihr Leben nicht mehr bestreiten können. Und deshalb mein Appell an der Stelle, und dann nutze ich die Gelegenheit einfach, sich an uns wenden, nachfragen, nur dann können wir auch Hilfe leisten.
Tolles Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, in zwei Wochen Erlanger Stadtgeflüster. Wir sagen ciao. Schöne Grüße von Ulf Thaler und
Till Stürmer.